Jesus begegnen, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, mal mehr, mal weniger, was immer wieder hochkommt, was auch in meiner Arbeit oder von meiner Arbeit her immer ein Thema ist, was, ich würde sagen, recht aktuell ist, weil jeder Jahrgang, den ich dann neu habe oder auch Bibelschüler, man kommt immer wieder an diesen Punkt, Jesus begegnen, wie begegne ich Jesus, und dann kommen dann so Worte wie stille Zeit und Bibel lesen und all diese ganzen Begriffe und all Sachen. Und ich habe immer mal wieder gedacht, da müsste ich mal drüber predigen und mal so die Dinge zusammenfassen, die ich da so in meinem Kopf habe. Und ich glaube, Jesus begegnen geht in ganz, ganz viele Richtungen. Da kann man nicht nur eine Predigt füllen, sondern ganz viele Predigten. Und ihr werdet merken, jedes Thema, was ich so ein bisschen anschneide, kann man eigentlich auch nochmal in jede Richtung denken. Aber so Jesus begegnen ist ein ganz tolles Thema, wie ich finde, und auch ein Thema, was aber auch sehr nahe geht, weil es da sehr persönlich wird. Hier bei uns im Start-up ist, glaube ich, eine der zentralsten Fragen, die ich immer wieder stelle, also jeder Start-upler von mir hört die mindestens 10 Mal wahrscheinlich: Wer ist Jesus in deinem Leben? Also ganz viele Dinge, über die wir reden, und wenn es dann so an Grenzen kommt, wenn es an Punkte kommt, wo es nicht weitergeht, bewegen wir uns immer irgendwie auf diese Frage zurück: Wer ist Jesus in deinem Leben? Weil wir merken, irgendwie fehlt da eine Beziehung zu Jesus. Es ist oft ein Krampf, mit Jesus zu leben. Und wenn man dann schon die stille Zeit mal einwirft, ja, die stille Zeit ist vielleicht ein Krampf. Es ist eine Pflicht, Zwang. Und ich stelle fest, es ist ganz viel Missverständnis über Jesus. Und vor allem auch dann die Begegnung mit Jesus, weil wenn ich Jesus nicht wirklich kenne, wenn ich Jesus als ein Missverständnis lebe, dann bin ich auch gar nicht erpicht darauf oder gar nicht darauf aus, Jesus zu begegnen. Und dann werden Begegnungen irgendwie ganz komisch. Das kennt man ja manchmal, wenn Menschen sich begegnen, die sich nicht kennen, dann sind manchmal komische Begegnungen da. Ne? Und irgendwie merke ich, dass diese Frage eine ganz zentrale Frage in diesem Thema ist: Wer ist Jesus in deinem Leben, wenn es um Jesus begegnen geht oder wenn es um die Jesuszeiten geht, wenn es darum geht, wie begegne ich meinen Herrn? Und immer wieder höre ich dann auch Aussagen von Jugendlichen, ne? Und ich bin ja schon einige Jahre in der Jugendarbeit unterwegs, und Jugendliche, dann meine ich auch Teenager, also irgendwie, wenn sie keine Kinder mehr sind und irgendwie Heranwachsende sind, also stille Zeit läuft zum Beispiel gar nicht. Bin ich hier noch dabei? Darf ich irgendwie? Geht das hier noch? Jetzt läuft's. Stille Zeit läuft gar nicht. Sie haben ein ganz großes Verlangen nach Beziehung. Sie empfinden einen starken Druck, wenn es um Jesus geht, wenn es darum geht, Jesus zu begegnen. Irgendwie ein Druck, den sie ausgesetzt sind, auch alles richtig zu machen und vor allem alles richtig zu machen, irgendwie keine Fehler, oder auch als ein guter Christ dazustehen, beziehungsweise Jesus gefallen, Gott gefallen. Ich mache ja stille Zeit und dann gefalle ich vielleicht Gott ein bisschen besser, dann gefalle ich Jesus ein bisschen besser. Und ich merke, dass man nicht wirklich, oder dass viele nicht wirklich frei sind. Interessanterweise ist, wenn ich hier um Jugendliche rede, wenn ich um Teenager rede, dann hier und da höre ich es natürlich auch bei Erwachsenen. Nicht so oft, weil Erwachsene reden nicht so gern darüber. Nur wenn ich das in den Jugendlichen sehe, dann weiß ich ja, sie haben es nicht gelernt von den Erwachsenen. Also da muss man gar nicht bei den Erwachsenen suchen. Deswegen finde ich, das ist ein Thema, was nicht nur Jugendliche und Teenager beschäftigt. Ich komme halt aus dieser Arbeit. Es ist fast mein täglich Brot mit Jugendlichen und Teenagern, Heranwachsenden. Aber ich glaube, dass man über dieses Thema Jesus begegnen und wer ist Jesus in deinem Leben, auch mit vielen Erwachsenen reden sollte und auch auf jeden Fall in den Gemeinden reden sollte. Ich werde sicherlich, oder ich hoffe, ich stoße keinem damit vor den Kopf, sondern werde uns heute ermutigen und herausfordern und über Jesus begegnen reden, und hoffe, dass, wenn wir nachher rausgehen, dass wir sagen können: Ja, ich habe Lust, meinem Herrn zu begegnen. Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit meinem Herrn. Wir haben mit Verena vor einiger Zeit, so ungefähr ein Jahr her, eine Serie geschaut, die uns wirklich berührt hat. Und zwar ist das die Serie The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, einige kennen die bestimmt. The Chosen heißt übersetzt die Auserwählten. Das ist auf diesem Bild hier sieht man Jesus und hier ein weiteres Bild, das ist Petrus. Jesus in einer Serie, wo er nicht unbedingt die Hauptrolle ist, sondern natürlich, wenn es um Jesus geht, dann ist es eine Hauptrolle, aber die The Chosen sind diejenigen, also die Auserwählten, die um Jesus herum sind. Also Petrus' Mutter kommt darin vor, Nikodemus. Warum ist Nikodemus so fragend und warum kommt er in der Nacht? Das wird ja gar nicht beantwortet in der Bibel. Aber das beantwortet diese Serie so ein bisschen, ne? Also das, was man so glauben kann. Also, oder beziehungsweise was die Macher geglaubt haben, wie das denn so sein könnte, ne? Oder Maria Magdalena. Und hier sieht man, was uns so richtig bewegt hat, ist, wie dieser Jesus, und wenn man da mal in seine Augen guckt, so irgendwie voll Güte, voll Barmherzigkeit, irgendwie, das haben die so gut dargestellt. Es ist eine Serie. Es ist nicht Wort Gottes, es ist eine Serie, aber es hat uns ganz stark bewegt und vor allem hat es mich dahin bewegt, die Evangelien nochmal zu lesen und mal zu schauen, wie begegnet Jesus Menschen und wie begegnen Menschen Jesus. Das hat mich so motiviert durch diese Serie, das hat mich so herausgefordert und ich lese die Bibel gerade irgendwie anders. Nicht, weil die Bibel jetzt besser oder schlechter geworden ist, überhaupt nicht, aber irgendwie mal darauf zu achten, wie sind Begegnungen von Jesus. Und interessanterweise, in unseren Gemeinden kennen wir sehr gut die viele Briefe, aber wir kennen ganz wenig die Evangelien. Sehr toll, mal sich mit den Evangelien auseinanderzusetzen und zu schauen, wie begegnet Jesus Menschen. Total super. Die Serie gibt es leider nur in Englisch, mit Untertitel, aber wenn man die mal, wer nachher mal Fragen dazu hat, kann man fragen, aber ist es auch gar nicht so sehr wichtig. Uns hat es einfach bewegt, wie Jesus da als Mensch dargestellt wurde, als Mensch und ja, einfach irgendwie, wie er Menschen da begegnet. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich mal drüber nachgedacht, ja, wenn wir gleich in die Bibelstellen schauen, wie könnten denn so Begegnungen aussehen? Wir haben heute Morgen ganz kurz schon mal gehört, na, historisch, wie kann man da Jesus überhaupt begegnen, wenn er ja schon gestorben ist, der ist im Himmel und irgendwie, ja, wir Christen glauben, dass wir Jesus begegnen können. Und ich will das mal an meinem Freund Walter festmachen. Ich predige auch immer mal wieder gerne über Verena, wenn es um Beziehungen geht, aber diesmal will ich über Walter reden. Ich war vor einiger Zeit in einem Coaching und dann hat der Coach, der wühlt natürlich so ein bisschen in der Vergangenheit rum und hin und her, und dann haben wir über Walter geredet, weil Walter ja auch einen ganz starken Einfluss auf mein Leben hat. Walter Preuß, den kennt ihr ja, ne? mein Freund. Und dann hat dieser Coach nachher gesagt, und der ist lange in der Männerarbeit unterwegs, im Coaching und sowas. Und er sagte, er hat noch nie so eine Männerfreundschaft gesehen. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Ich habe danach auch sofort Walter angerufen und gesagt, Walter, wir müssen über unsere Freundschaft reden. Weil wir haben was ganz Besonderes. Und das ist tatsächlich so. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Freund. Und wenn ich über Walter nachdenke, dann ist das eine ganz tiefe, auch intime, aber eine ganz intensive Beziehung. Man kann sogar schon fast sagen, eine Liebesbeziehung. Ich bin zwar mit Verena verheiratet, und das ist, wir lieben uns, also wie Mann und Frau das auch so tun, aber mit Walter habe ich eine ganz andere Ebene. Und Walter ist eine ganz tiefe Freundschaft. Ich kann das sagen, und auch Walter kann, bin ich überzeugt, dass er das sagen würde, wir würden für uns alles geben. Und das ganz frei aus dem Herzen heraus. Kein Zwang. Es ist mir absolut wichtig, wie ich über Walter denke, wie Walter über mich denkt. Und ich nehme mir Zeit dafür. Walter und meine Beziehung ist ein einfaches und herzhaftes Ding, weil es einfach läuft. Es hat sich über Jahre eingeschliffen, über Jahre entwickelt und heute haben wir eine ganz tiefe Beziehung. Deswegen habe ich mal so geschaut, welche Erwartung habe ich denn überhaupt an Begegnungen? Wie können Begegnungen aussehen? Oft höre ich, ja, ich muss was lernen. Wenn ich Jesus begegne, muss ich was lernen. Ich muss erfüllen. Dann bin ich ein guter Christ. Und Christen haben sowieso schöne Zeit zu machen, sowieso. Es soll mir auch besser gehen. Ich will mich ja auch herausfordern lassen. Das wird dann schon ein bisschen frommer. Und wenn ihr eben zugehört habt, dann geht es ganz viel um mich. Ich will besser werden, ich will lernen, ich. Wenn ich so meine Beziehung zu Walter leben würde, dann würde diese Beziehung wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Ich würde sagen, ich habe einen Facebook-Freund oder einen Freund, den ich mal früher hatte oder keine Ahnung. Aber eine Beziehung hätte ich dann nicht. Wenn es bei mir und Walter nur um mich geht, dann habe ich eher ein Problem, nicht eine Beziehung. Will ich oder meine Erwartung in Jesu Begegnung zu gehen, ist das vielleicht deshalb, weil Jesus mein Freund ist? Weil es um Jesus geht? Es geht ganz oft, wenn ich Walter begegne, in meinem Leben um Walter, weil ich dann ihm was sagen muss, weil ich ihm was irgendwie, natürlich auch, weil ich was vielleicht lernen will und das, diese Dinge mischen mit, aber es geht ganz viel darum, ich habe das Walter mitzuteilen. Ich will das Walter, das und dies und jenes. Ne? Ja, geht es in meinen Begegnungen mit Jesus um Jesus oder nur um mich? Das ist vielleicht eine Erwartung. Ich will jetzt aber so ein paar Dinge auch noch dazu sagen, wenn es um stille Zeit, Bibellesen, Reden und sowas, diese Dinge. Lass mich dir mal ganz kurz sagen. Stille Zeit ist, glaube ich, ein Wort geworden, was so total nicht mehr in unsere Zeit passt. Also stille Zeit hat man irgendwie vor 30 Jahren gemacht, keine Ahnung, vor 20 Jahren vielleicht auch noch, aber heute ist das alles so irgendwie so richtig altbacken geworden. Und das ist ja auch irgendwie komisch und das, ne, also Pflicht und all diese ganzen Dinge schwingen ja doch irgendwie mit. Aber ich finde stille Zeit, das Wort, richtig cool. Denn das sind zwei Worte, einmal Stille und einmal Zeit. Und ich glaube, wisst ihr, Walter, der hat so eine Neigung eine Zeit lang gehabt, fällt der immer noch manchmal rein. Wenn ich dann mit ihm rede, dann kann der einfach ans Telefon gehen und einfach mit jemand anderem reden. Ne? Da kriegt er eine Schelle von mir. Ne? Also, oder ich bin mit ihm am Telefon und er redet mit dem anderen. Da lege ich auf. Ne? Das weiß er, dass ich richtig Krawatte kriege dabei. Ne? Also wenn ich mit Walter was mache oder rede oder wie auch immer und er nimmt sich keine Zeit dafür und genauso geht es ja bei mir. Ne? Also und ich habe keine Zeit oder ich gucke nur auf meinem Handy, dann habe ich mir keine Zeit genommen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also sich Zeit nehmen für um eine Beziehung, um eine Begegnung wahrzunehmen, musst du Zeit haben. Sonst ist diese Begegnung vorbei und du weißt nicht, was passiert ist. Und Stille ist auch total cool, weil wenn ich stille werde, vor Gott stille werde, dann kann ich erst zuhören. Wenn du so am Vorbeirasen bist und laut bist und was, dann kannst du ja gar nicht zuhören, dann kannst du ja gar nicht, was sind das für Begegnungen? Jetzt mal ganz rein menschlich gesehen. Laut und keine Zeit. Rasend und keine Zeit. Ja, die Begegnungen, kannst du, die sind im Geschäft irgendwo, wenn du am Regal vorbeilaufst. Solche Begegnungen sind das. Ne? Naja, wenn ich so Jesus begegne, dann brauche ich nicht wundern, dass da alles irgendwie komisch ist in einer stillen Zeit. Deswegen stille Zeit eigentlich total das coole Wort. Auch Bibel lesen. Immer mehr kommen, also wir machen ja auch Seminare und auch Seminare nicht so in unseren frommen Freikirchen hier, sondern auch aus anderen Regionen in Deutschland und sowas. Und da merke ich immer wieder, dass Bibellesen total erstmal out ist und irgendwie überhaupt, also Bibellesen, ja, da brauchst du ja fast gar nicht mehr kommen mit der Bibel. Was bist du denn? Also wir haben noch Worship und wir haben noch viele andere Dinge. Also wir können doch so viel Gott begegnen, aber doch nicht. Also Bibellesen, wir sind altbacken. Das ist Gottes Wort. Wir haben ja, und ich finde, das ist ein Fundament, weil das hat schon 2000 Jahre so gehalten. Warum? Also, ich glaube, dass Gott anders reden kann. Ich glaube auch, dass es irgendwie anders funktioniert. Wisst ihr, Verena und ich, wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, in einem Jahr nochmal durch die Bibel zu lesen. Das haben Startups auch eine Aufgabe und das haben wir gesagt, das machen wir jetzt dieses Jahr auch. Und ich hinke richtig hinterher. Ne? Das ist sogar mehr ein Hinken als ein Hinterher. Ne? Also, das ist richtig schwer für mich. Ne? Also, es gibt so viele andere Dinge im Leben, die ich tun kann. Aber also Verena ist da ganz, ja, die ist gut dabei und ich nicht. Ne? Das ist mühsam, total mühsam, ne? Sich da hinzusetzen. Man kennt das Buch ja auch schon irgendwie. Und da liest man nochmal Dinge und da versteht man wieder. Und da hat man wieder, und es ist komisch zu lesen und sowas. Ich weiß, dass Bibellesen mühsam ist. Das ist mühsam. Manchmal ist es richtig cool und man schafft richtig Abschnitte. Aber insgesamt, großes, ganzes Bibellesen ist mühsam, das weiß ich. Aber nur weil ich so denke, heißt doch noch lange nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Nur weil ich so glaube, und wenn etwas mühsam ist, dann versuche ich ja immer einen leichteren Weg zu finden. Also mein leichterer Weg, Gott zu begegnen, ist ja nicht durch die Bibel. Klar, ist ja die Bibel ist ja vor 2000 Jahren geschrieben, also suche ich mir andere Dinge. Ne? Dann wird es irgendwas anderes. Und dann ist die Bibel nicht mehr wichtig plötzlich. Und dann fange ich an, mir auch daran zu glauben, dass die Bibel nicht mehr wichtig ist. Ach, Freunde, wir haben hier ein Fundament. Und nur weil ich so denke, heißt so lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Überhaupt nicht. Und deswegen finde ich, Bibellesen ist ein so tolles Ding, Jesus zu begegnen. Es gibt andere Dinge, und da gucken wir gleich nochmal kurz rein, aber in der Bibel, da begegne ich Jesus. Jesus selbst sagt, ich bin das Wort. Ganz oft in der Bibel, ich bin das Wort. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, über die Bibel, wenn es um Begegnung mit Jesus geht, über die Bibel nachzudenken, die Bibel zu lesen, die Bibel in die Hand zu nehmen. Ich finde aber auch Reden mit Gott, Gebet, ist auch Jesus, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen. Und hier finde ich auch, es ist ja auch, wie sehen unsere Gebete aus? Herr, mach dies, Herr, mach das, jenes, bitte dies. Hier. Ja, wenn ich so zu Walter gehen würde, dann würde er auch sagen, was sehen wir nicht alle, ne? Also was ist das denn für eine Beziehung, ne? Aber mit Jesus mal zu reden und mal Jesus einen Vorschlag zu bringen und sagen, Herr, schau mal, guck mal, das ist das, was ich gerade denke. Was würdest du jetzt machen? Gib mir Weisheit, zeig mir was auch immer. Also Jesus keine Vorschläge machen, sondern mal mit Jesus zu reden. Das sind plötzlich ganz andere Begegnungen. Ganz andere Grundlagen dessen, wie man sich einander begegnet. Und ich muss auf die Zeit achten, deswegen gehe ich da weiter vorwärts. Das Letzte ist auch noch Gottes Stimme hören. Und ja, Worship und Lieder und alles, was wir so haben, ist wichtig. Und vielleicht stellt dir auch Gott einen Menschen in den Weg, der plötzlich in dein Herz hineinredet und du weißt, das war Gottes Stimme. Das hat nicht der gesagt, das hat Gott zu mir geredet. Ich glaube, Gottes Stimme können wir über vielerlei Dinge hören und sie gehört dazu. Und wenn ich das jetzt mal angucke, diese Liste an Dingen, wie ich Gott begegnen kann, eine ganze Menge. Jesus zu begegnen, Gott zu begegnen, lass uns Zeit nehmen, lass uns stille werden und Jesus begegnen. Und dann, und gleich gucken wir in die Begegnung hinein, werden wir sehen, dass unsere Begegnungen plötzlich sehr intensiv werden können und uns vielleicht sogar verändern können. Begegnung mit Jesus, Punkt 1, überführen zu Erkenntnis, da werden wir ein bisschen in Johannes 6 reinschauen. Der zweite Punkt wird sein, Begegnung mit Jesus fordern heraus, Lukas 5, Vers 5. Und der dritte, Begegnungen mit Jesus führen zu Veränderungen. Oder führen zu Veränderungen. Das sind die Punkte, die wir jetzt gleich anschauen werden. Das erste, ich gebe einen ganz kurzen Überblick über Kapitel 6, weil ich merke, das rennt mir alles weg hier von der Zeit. Deswegen werde ich mal euch ganz kurz da rein nehmen. Also es geht hier in Kapitel 6 um die Speisung der 5000. Jesus gibt ihnen allen Brot, predigt ein bisschen dazu. Und dann schickt er die Jünger los, setzt sie ins Boot rein. Am Abend Sturm, dann geht er auf dem Wasser. Und interessanterweise, also während er dann ins Boot einsteigt, also erstmal hat sie Angst vor Gespenst, dann steigt er ins Boot ein und in dem Moment sind sie am anderen Ufer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Riesenwunder eigentlich. Ne? In dem Moment sind sie am anderen Ufer. Aber darum soll es nicht gehen, ich wollte es nur kurz erwähnen, Vers 21. Jesus redet dann am anderen Ufer und er predigt harte Worte, heißt es nachher. Harte Worte, wer kann sie hören? Er redet nämlich über das Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Es geht darum, den Willen des Vaters zu tun, also gehorsam Gott zu sein. Und wer an mich glaubt, hat ewiges Leben, Vers 47, total gut, nicht wer an mich glaubt, wird ewiges Leben bekommen, sondern der hat ewiges Leben, also ab jetzt beginnt das ewige Leben, also in der Ewigkeit zu leben beginnt jetzt, sehr herausfordernd dieser Abschnitt, also gerade in Vers 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, so heißt auch der Vers hier, und Jesus redet von in ihm bleiben, Jesus redet von auch ewiges Leben bekommen. Und vor allem in Vers 53, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Er sagt auch, wer kein ewiges Leben hat, wer kein Leben bekommt. Im Grunde redet er hier über Jüngerschaft. Einen Jüngerschaftskurs macht er hier und er redet ganz eindeutig, wer ist sein Jünger? Johannes 6 geht darum, wer ist ein Jünger Jesu. Er redet von Voraussetzungen der Jüngerschaft, aber auch von Folgen der Jüngerschaft. Und dann ab Vers 60 bis 71 der Abschnitt, gerade in Vers 60, viele seiner Jünger, die nun das hörten, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Lass uns mal dieses Bild mitnehmen, also viele seiner Jünger, also man hat ja oft, wenn man über die Jünger Jesu redet, oft im Blick 12 Jünger. Das sind seine Apostel. Also Jesus hat so einen Kreis um sich. Ne? Erstmal hat er seine 3 Freunde, ganz enger Kreis, dann die 12 und dann hat er die 72 und dann gab es noch mehr. Es gab ja noch viel mehr Jünger, als wir meistens so reden. Wir wissen, es steht in der Bibel und so. Ne? Also, und viele seiner Jünger, die dieses hörten, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und in diesem Abschnitt sehen wir gleich 3 verschiedene Jünger, die hier entdeckt werden und auch, und deswegen habe ich überführen zur Erkenntnis. Ich glaube, sie werden hier auch ein wenig überführt. Also hier sind Jünger genannt, Man kann auch heute, würde ich mal sagen, ist wie eine Gemeinde. Also wir sind gläubige Menschen, wir sind Nachfolger Christi, wir sind diejenigen, die Jesus hinterhergehen und ihm hier begegnen. Und hier gibt es einmal den Jünger 1. Das ist der Mitläufer, so nenne ich ihn hier. Er ist nämlich derjenige in Vers 64, aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Verraten würde sogar der Judas, der sogar unter den Zwölfen war, also nicht irgendeiner von den zwei, sogar ganz nah dran, einer von den Zwölfen, der nicht glaubte. Und interessanterweise ist ja auch schwer zu sagen, ja, warum nennt er ihn überhaupt Jünger? Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die wir nicht unbedingt sofort als nicht gläubig abstempeln würden, weil so ein Judas, auch er wird einer von den Zwölfen genannt. Also auch Jesus sagt, ihr Zwölf, wollt ihr mich nachher verlassen? Wollt ihr mich jetzt auf? Und dann sagt, nee. Also es geht hier wirklich darum, dass es Menschen gibt, die als seine Jünger genannt werden, aber nicht glauben. Und wir wissen aus anderen Stellen der Bibel, wenn einer nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Der hat das ewige Leben nicht. Und Jesus überführt hier zur Erkenntnis und sagt, es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Jünger 1, die Mitläufer. Dann gibt es Jünger 2, Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Hier steht nicht, dass sie nicht mehr glaubten, sondern dass sie nicht mehr mit ihm zogen. Fahrkartenjünger deshalb. Das sind so die Jünger, die aus Glauben, also Jesus begegnen, seine Rede hören, sie glauben und dann hören sie Konsequenzen, Nachfolge, alles verlieren, alles abgeben und Jesus an erster Stelle und diese ganzen Dinge. Und da sagen die, oh, das ist harte Rede. Das kann ich nicht. Also ich glaube schon und ich will in den Himmel, ja, ich habe das Ticket. Die Fahrkarte habe ich, in den Himmel habe ich, aber die Nachfolge, der Preis ist mir zu hoch. Und deswegen steht es hier, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Die sind gläubig geworden, aber die Konsequenz der Nachfolge, die ist zu hoch. Und auch sie werden hier überführt. Überführt in der Nachfolge, diese Erkenntnis ist leider zu hoch. Eine Begegnung mit Jesus, die ihnen zu hart geworden ist. Und dann gibt es den dritten Jünger. Und da finde ich Petrus mal wieder. Ne? Ich mag Petrus in der Bibel. Seine Erkenntnis, also deshalb sagt Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die gleiche Rede, die gleiche Begegnung, sie stehen unter allen und jetzt fragt Jesus Petrus, gehst du auch? Und er sagt, nee. Bei dieser Rede, hast du die nicht selber gehört? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also, ich bitte dich, die Erkenntnis, die treibt Petrus dahin, dass er sagt, ja, was, wenn nicht du? Wo soll ich hingehen? Es geht nichts anderes. Und er treibt ihn sogar in die Anbetung. Du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er betet ihn an. Interessanterweise öfter bei Petrus, wenn er zur Erkenntnis kommt, betet er Jesus an. Das ist halt super zu sehen in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien. Ein richtiger Nachfolger. Er hört den Preis, er sieht die Konsequenz und sagt, es geht los. Ab jetzt geht's los. Lass uns doch mal herausfordern. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich habe ein paar Fragen und ich höre diesen Abschnitt mit ein paar Fragen auf. Welche Art Jünger bist du? Wo findest du dich wieder? Bist du einer, der immer in die Gemeinde geht und es vielleicht sogar selber glaubt, dass er ein Teil des Ganzen ist, aber nie im Herzen nicht wirklich frei ist und im Herzen eigentlich kein Jünger ist? Oder bist du ein Jünger 2, ein Fahrkartenchrist? Du hast das Ticket in der Tasche, bist aber nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Mit allen Konsequenzen, Jesus an erste Stelle zu stellen. Oder bist du vielleicht Jünger 3, der Nachfolger? Welche Art Jünger bist du? Wie sehen deine Begegnungen aus? Und vor allem, hast du überhaupt Erkenntnisse in deinen Begegnungen und was machst du mit Erkenntnissen? Wie gehst du mit Erkenntnissen um, wenn es dich plötzlich trifft und du bist so überführt? Treibt es dich zu Jesus hin und sagst, ab jetzt los geht's, oder gehst du um und sagst, harte Rede, wer kann sie hören? Treibt es dich in die Anbetung und du sagst, Christus, du und niemand anders? Der zweite Punkt, Lukas 5, hier ist die Berufung von Petrus, und ich nehme hier auch nur einen Vers raus. Lukas 5, Vers 5. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Lukas 5, die Berufung. In den anderen Evangelien wird sie nicht so intensiv beschrieben, nur ganz kurz. Jesus beruft seinen Jünger. Aber hier ist es so, die Berufung Petrus. Petrus, ein Fachmann seines Gebietes, also ein Fischer von Beruf, ein Fischer von Herz und Seele. Jesus kommt an den See, redet, also will zum Volk predigen, sagt auch zu Petrus, ey, darf ich in dein Boot steigen, dann fährst du ein bisschen weiter raus, dann fahren die ein bisschen weiter raus, er redet zum Volk, und wo er fertig ist, sagt er zu Petrus, du Petrus, fahr mal noch ein Stück raus in die Tiefen, 5 Vers 5. Also fahr hinaus auf die Tiefe und werf eure Netze zum Fangen aus, sagt er in Vers 4. Nimm mal die Situation, also ein Fachmann, ne? Also ich musste heute Morgen noch dran denken, stell dir mal vor, ihr kennt Heinke Heinrichs, ne? Ich sage jetzt zu Heinke, Heinke, hör mal über Bagger, können wir mal reden, ne? Bagger mal so oder bagger mal da. Er wird mich auslachen, oder? Also hier ist Petrus. Jetzt kommt der Jesus und sagt, Petrus, fahr mal raus. Und Petrus sagt, Herr, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Also ein Fischer geht nachts raus. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und jetzt sagst du mir, ich soll rausfahren? Also er muss ihn bestimmt so irgendwie mit so Ironie in den Augen angeguckt haben und sagen, aber Herr, weißt du, wir machen das jetzt. Eine Begegnung mit dem Herrn, Jesu Worte, fahr raus und wirf die Netze raus, muss ja eine Riesenherausforderung für ihn gewesen sein. Nicht die Netze rauszuwerfen, er ist Fachmann, er weiß, wie es geht, er fährt raus am Tag noch viel leichter als in der Nacht, wirft die Netze raus, gar kein Problem. Die Herausforderung war hier, diese Ironie anzunehmen, das Verständnis vom Herrn, wieso fahre ich jetzt raus? Den Jugendlichen will sagen, ihr habt sie nicht alle. Was soll das denn? Ich fahre doch nicht am Tag raus. Eine Riesenherausforderung, die anzunehmen. Und er fährt raus und macht sein Fang des Lebens. Das Boot ist voll. Hammer, oder? Was für eine Ironie. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Petrus hat diese Predigt von Jesus gehört. Jesus predigt zu den Menschen. Und Petrus sitzt da und guckt sich diesen Typen an, der kennt ihn ja noch gar nicht, guckt sich diesen Typen an und denkt sich, was für ein Kerl. Was ist das für ein Kerl? Und dann sagt dieser Typ auch noch, und Petrus, jetzt fahr mal raus und wirf die Netze raus. Also, was für eine Situation. Und er sagt, ey, wenn das wahr ist, was du eben gesagt hast, auf dein Wort hin fahre ich raus. Ich fange jetzt die Fische. Wenn du sagst, ich fahre, das, was du eben gesagt hast, dann wird jetzt auf die Waage gelegt. Der Fachmann Petrus muss über seinen Schatten springen wie noch nie. Und das macht er. Eine Herausforderung gegen seine Natur. Und er muss seine Komfortzone total verlassen. In der Erlebnispädagogik oder generell Pädagogik oder Coaching oder wie, sagt man, man redet von seiner Komfortzone. Ne? Also das, was um mich herum ist, da, wo ich mich sicher fühle, da will ich sein. Und dann, ne, wir Pädagogen versuchen dann denjenigen aus der Komfortzone herauszuholen und sagen, komm, tritt mal heraus und ne, mach mal was. Und das muss Petrus ja tun. Eine Herausforderung für sein Leben anzunehmen, und er tut es. Interessant finde ich, die Berufung Petrus ist, fahr mal raus am Tag und hol die Fische. Am Ende von Jesus in Johannes 21 sehen wir, am Ende ist das so, dass ne, also Petrus hat Jesus verleugnet, hatte noch nicht die Möglichkeit, das irgendwie gerade zu stellen. Jetzt frühstücken die beiden ja am See. Beziehungsweise Jesus kommt und sagt, nicht nur fahr noch mal raus, sondern werft mal das Netz auf der rechten Seite raus. Also er toppt die Ironie dem Petrus. Ne? Also linke Seite, rechte Seite. Ne? Ich bitte euch. Und das Gleiche passiert wieder, Boot voller Fische. Ne? Also Jesus geht es überhaupt gar nicht um die Fische. In dieser Begegnung geht es darum, Petrus, ich fordere dich jetzt richtig heraus. Ich will dein Herz. Bist du bereit dafür? Auch hier eine kleine Herausforderung. Lässt du dich von Jesus herausfordern? Was sind so deine Begegnungen mit Jesus? Und wenn so eine Begegnung mal kommt, es spricht gegen deine Natur. Es spricht gegen dein alles, dein Wissen, gegen deine Komfortzone. Gehst du aus deiner Komfortzone heraus? Kannst du überhaupt Herausforderungen erkennen in der Bibel zum Beispiel? Ist das eine Herausforderung für dich, wenn du Dinge siehst und liest? Ja? Oder Menschen, die Gott dir in den Weg stellt, sind das Herausforderungen für dich oder sind das, weißt du, eh alles besser? Bist du vielleicht zu deinem Leid dein eigener Fachmann deines Lebens? Und stehst du vielleicht selber im Weg, weil du Herausforderungen nicht mehr annimmst? Herausforderungen, die vielleicht im ersten Moment gar keinen Sinn ergeben, aber die ein Leben verändern können. Hast du solche Begegnungen mit Jesus? Ich hoffe sehr. Begegnungen mit Jesus führen auch zu Veränderung. Ist der Start-up Veränderung, das ist so das, was in uns liegt, das ist so das, was wir wollen, das, was wir machen. Dafür kommen die Jugendlichen, wir wollen Veränderung. Ich finde, das gehört immer dazu und das ist so das Wort bei uns und das ist irgendwie total super, Veränderung. Ich habe letztens vor einiger Zeit ein Vorstellungsgespräch geführt und dann war dieser Junge und die Referenzen waren total super über ihn und er war so voll der Vorzeigejunge in der Gemeinde. Und so nach Viertelstunde habe ich mir den so angehört und habe dann gesagt, weißt du was, jetzt machen wir einen Cut. Also was willst du bei Startup? Wenn du so ein toller Kerl bist, wenn alles passt, was willst du eigentlich? Also dich kann man ja gar nicht mehr verändern oder du brauchst ja gar nicht verändern. Ne? Und er hat gesagt, jetzt hören wir auf mit diesem ganzen Gefasel. Frau mit Zeug, habe ich gesagt, kannst du zu Hause lassen. Und jetzt fangen wir an zu reden. Und dann ist der Junge aufgebrochen. Und dann haben wir angefangen zu reden. Und haben gemerkt, oh, so wie die Gemeinde dich sieht, so wie dein Jugendleiter dich sieht, ist ja gar nicht das, wie du eigentlich im Herzen fühlst. Und der Junge schreit nach Veränderung. Nur scheinbar braucht er gar keine Veränderung. Ne? Der geht zu Startup, um noch besser zu werden. Ne? So ein Quatsch. Nach außen war es gar nicht nötig, aber nach innen eine Riesenaufschrei danach, Veränderungen zu holen. Wir sind jetzt im Johannes 9. Johannes 9, der Blindgeborene. Ein Blindgeborener wird gesund. Eine krasse Szene, ein Wunder in Johannes. Johannes hat ja nur 7 Wunder generell beschrieben, weil er baut ja damit so ein bisschen auf, wer ist Jesus. Und hier ist etwas, hier stellt er, durch dieses Wunder stellt er dar, einen Blindgeborenen, den kann nur Gott gesund machen. Und das, wenn Jesus das macht und es muss so sein, dann ist Jesus Gott. Das sagt Johannes hier mit diesem Kapitel. Interessant finde ich den Grund in Vers 3. Jesus antwortet, weder noch seine Eltern haben gesündigt, sondern in ihm sollen die Taten Gottes sichtbar werden. Also warum ist er blind? Damit Gottes Taten sichtbar werden. Ein Mann, wie alt ist er? 20, 25, vielleicht 30. So lange blind geboren, damit Gottes Taten in diesem Moment sichtbar werden. Darf man heute keinem Pädagogen erklären, sowas. Aber dieser Mann wird verändert. Ein ganzes Leben wird verändert, weil Jesus ihm begegnet. Eine radikale Veränderung. Und dann geht es, dieses ganze Kapitel geht es darum, die Pharisäer wollen das nicht akzeptieren und sagen, ey, wieso bist du gesund? Der Mann sagt ja ganz einfach, das sagt er mehrmals in diesem Kapitel. Dann kam Jesus, da hat er Spucke in der Erde, hat mir auf die Augen, ich musste mich waschen und bin gesund. Und dann sagen die, oh, das kann ja nicht sein. Nee, du bist nicht der Blindgeborene, du bist ein anderer. Und dann werden die Eltern gefragt und hin und her und es wird irgendwie diskutiert, warum bist du gesund? Warum bist du verändert? Und ich finde, das ist eine ganz tolle Antwort, die er in Vers 30 bis 33 gibt. Der Mann antwortet ihnen, das ist erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen geöffnet. Also die große Frage ist, wer ist Jesus? Ne? Also wenn er dich wirklich gesund und du bist der Kranke, dann ist er Gott. Aber das will keiner akzeptieren. Das ist erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott die Sünde nicht hört, sondern die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anfang der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Also hier ist der Blinde und ich finde, er ist nicht nur sehend geworden, er ist sehend geworden. Eine totale Veränderung, die durch Jesus gekommen ist. Eine Begegnung mit dem Herrn. Und Gott hat ihn so lange warten und leiden lassen. Und dann hat er sein Herz verändert. Sehen wir immer wieder bei Jesus. Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett, geh. Nach außen Veränderung und nach innen eine ganz tiefe Veränderung. Er sagt den Gottesmännern hier, ihr seht nicht, wer er ist. Also, und Jesus sagt nachher, lass mich die Eltern noch einfügen. Die Eltern, komplett diplomatisch, haben Angst, natürlich aus der Synagoge herausgeworfen werden. Dieser Mann wird aus der Synagoge herausgeworfen und dann kommt Jesus nochmal in sein Leben hinein. Aber die Eltern erstmal, fragt ihn selber. Ich könnte auch sagen, natürlich ist er das. Natürlich ist das unser Sohn. Wir wissen, unser Sohn ist blind geboren. Wir wissen, das könnte unser Sohn sein, das ist unser Sohn. Also, wie er gesund gemacht und wer, das wissen wir nicht. Sehr diplomatisch, ohne Veränderung. Aber Jesus tritt hier jetzt wieder zu dem Mann, weil er gehört hat, Jesus erfuhr, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sagt er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Interessant doch wäre, wenn die Eltern ausgestoßen werden, ob vielleicht Jesus ihnen auch begegnet wäre. Aber hier begegnet er ihnen wieder. Und er antwortet, Herr, wie ist es? Wer ist es, damit ich an ihn glaube? Also er verteidigt schon Jesus ohne. Und es nochmal zu bekräftigen, Jesus sagt ihm, du hast gesehen und der mit dir redet, der ist es. Ich glaube, da muss ich weiter. Ja, so. Er aber sagte, Herr, ich glaube und bete ihn an. Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Hier spricht Jesus über Veränderung. Ich bin gekommen, um zu verändern. Im Herzen, nach außen. Ich bin gekommen, um radikal zu verändern. Eine Begegnung mit Jesus, eine radikale Veränderung. Und auch diesen Mann treibt es in Anbetung. Herr, ich glaube, und betet ihn an. Lass uns auch hier schauen. Hast du Veränderungen in deinem Leben? Lässt du Veränderungen zu? Oder bist du ein Diplomat? Gehst du dazu diplomatisch dran und hast für alles eine Erklärung, eine Ausrede? Darf Jesus in deinem Leben etwas verändern? Und ich glaube, wenn wir über Veränderungen nachdenken, ich denke viel über Veränderungen nach. Für mich ist Stillstand immer irgendwie komisch. Liegt an meinem Typ, aber ist auch von meiner Arbeit her nicht richtig. Also wenn Startup steht, schlafen wir alle. Also wir denken viel über Veränderungen nach. Und ich merke immer wieder, es geht nicht an Jesus vorbei. Lass uns doch herausfordern. Darf Jesus bei dir etwas verändern?